Verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Baumert, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 6. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Bildung Lernen, humanistische Ideale, gesellschaftliche Notwendigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich freue mich sehr, dass dieser sommerliche Tag Sie nicht davon abgehalten hat, hier in die Aula zu kommen. Und dieses, obwohl, jedenfalls scheint es mir so, wir immer ein wenig Angst haben, es könnte schon auch der letzte Sommertag gewesen sein. Wir haben irgendwie zu lange auf den Sommer warten müssen. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen ängstlich und würde es sehr genießen, auch draußen zu sein. Aber wir haben hier eine Ringvorlesung, die von Ihnen sehr gut besucht ist. Und darüber freue ich mich. Ich danke Ihnen, dass Sie jedes Mal wiederkommen. Froh bin ich allerdings auch, dass uns heute nicht die Weltmeisterschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe mich extra erkundigt vorher. Um 18 Uhr ging das Spiel Schweiz gegen Frankreich los. Ich habe mir sagen lassen, es spielt keine große Rolle, ob eine der Mannschaften heute verliert, denn, also irgendwie sind es 4 Spiele und man kann ruhig einmal verlieren, dann hat man trotzdem immer noch wieder die Chance, in die Weltmeisterschaft zu kommen. Ich kann Sie auch trösten, nämlich heute Abend um 21 Uhr, da spielt Brasilien gegen Kroatien und das scheint das wichtigere Spiel zu sein. Sie können also hier überhaupt nichts verpassen. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen aus den Medien die internationalen Schulvergleichsstudien. PISA ist auch Ihnen längst nicht mehr nur eine berühmte italienische Stadt, sondern ein Symbol in einer teilweise außerordentlich vehement geführten Diskussion um Bildung und den Bildungsstandort Deutschland. Deutschland, darauf wurde in den vergangenen Vorträgen schon einige Male verwiesen, gehört im Vergleich, im internationalen Vergleich, keineswegs zu den Siegern in diesem Vergleich. Ich begrüße Sie, Herrn Baumert, ganz herzlich. Sie sind Direktor des MPI für Bildungsforschung in Berlin und der deutsche Leiter der PISA-Studie. Ich begrüße 2 Sitze neben Ihnen auch Ihren alten Lehrern, Herr Klaassen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, es ist sehr schön, seinen Schüler in einer solchen Position wiederzusehen. Sie können durchaus, ich darf das vielleicht sagen, stolz auf ihn sein. Denjenigen, den Herr Baumert bekannt ist, Sie kennen ihn teilweise aus der Presse als Herr PISA, Mr. PISA. Teilweise steht auch der PISA-Papst in der Zeitung. Ich habe einige Vorträge von Herrn Baumert gehört und ich glaube, sagen zu können, dass ihm diese Art der Titulierung überhaupt nicht gefällt. Denn wenn einer immer wieder darauf verwiesen hat, dass die Daten, die in PISA erhoben worden sind, interpretiert werden müssen, dass sie keineswegs von sich aus schon den rechten Weg in der Bildung sagen und dass sich keineswegs im Rahmen der Bildungspolitik jeder Weg daraus ableiten lässt, dann ist es immer wieder Jürgen Baumert gewesen, der dieses deutlich gemacht hat und auch die Begrenztheit solcher Untersuchungen deutlich gemacht hat. Ich freue mich sehr, Herr Baumert, dass Sie sich die Zeit für diesen Vortrag genommen haben. Und angesichts nicht nur meiner, sondern auch anderer Versuche, Sie für Vorträge zu gewinnen, weiß ich, dass es durchaus eine Auszeichnung ist, wenn Sie nach Göttingen gekommen ist. Jürgen Baumert war natürlich nicht immer Direktor des MPI, sondern er hat am Neusprachlichen Gymnasium in Schöningen sein Abitur gemacht. Er hat an den Universitäten Göttingen, Freiburg, Hamburg und Tübingen klassische Philologien studiert und an der Universität Tübingen promoviert. Sie waren dann einige Jahre Assistenzprofessor, haben dann ein zweites Studium in Psychologie und Erziehungswissenschaft in Würzburg und an der Freien Universität Berlin angeschlossen. Bereits 1975 haben Sie Ihre Forschungstätigkeit am MPI für Bildungsforschung in Berlin aufgenommen, wo Sie bis heute sind, allerdings mit einer ganzen Reihe von Doppelpositionen, wenn ich das richtig erkannt habe. So waren Sie Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Kiel, waren einige Jahre leitender Direktor des Leibniz-Instituts für Naturwissenschaft des IPN in Kiel. Sie waren Gastprofessor unter anderem an der Winston-Salem-Universität in South Carolina, der Universität Salzburg und der Universität Zürich. So sind Sie Professor für Erziehungswissenschaft an der Freien Universität Berlin und Honorarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin, der Martin-Luther-Universität Halle, der Universität Fribourg in der Schweiz und eben ganz nebenbei noch Direktor des MPI. Zusätzlich sind Sie Mitglied mindestens eines Dutzend von Forschungskommissionen, Herausgeberkommissionen, Evaluationskommissionen, so unter anderem Mitglied des Zentrums für erziehungswissenschaftliche Forschung der Niederlande, auch Mitglied des Zentrums für Schulforschung, und dies ist aus meiner Perspektive immer sehr wichtig, für Schulforschung und Lehrerbildung in Halle. Sie sind beteiligt an einer Reihe von Untersuchungen, nicht nur bei PISA, sondern auch IGLU und PIRLS und SINUS. Sie leiten den Deutschen Bildungsrat, die gemeinsame Bildungsberichterstattung des Bundes und der Länder. Und Sie sind, und dies ist für uns eine große Ehre, Beiratsmitglied auch des Lehrerbildungsprojekts des Stifterverbandes der Deutschen Wissenschaft und in dem Kontext Pate unseres Zeus-Lehrerbildungsprojekts. Das freut uns besonders. Wenn wir heute den Vortrag von Jürgen Baumert noch hören wollen, dann muss ich darauf verzichten, die vielen Veröffentlichungen, die von ihm stammen, überhaupt nur im Ansatz aufzulisten. Ihr Thema heute, Herr Baumert, haben Sie in eine Frage gekleidet. Schulleistungen und Motivationsentwicklung, Leistungen der Eltern, der Schüler oder der Schule. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort.
Vielen Dank, Frau Lämmermühle, für das beschämend freundliche Willkommen. Zum Glück waren das mehr Ehrungen, als ich tatsächlich erhalten habe. Das beruhigt mich etwas. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, heute in Göttingen sein zu dürfen, aus zwei Gründen. Der erste Grund, die Ringvorlesung ist wirklich ein beachtliches Programm. Und es ist eine große Ehre, in dem Kreis der Vortragenden sprechen zu dürfen. Ich bin stolz darauf. Der zweite Grund ist, Göttingen ist meine Alma Mater. Ich habe hier 1961 mein Studium begonnen und ich freue mich besonders, dass mein erster und wohl wichtigster akademischer Lehrer heute zu Gast ist. Wir haben uns lange nicht gesehen, ich glaube vor zehn Jahren in Kiel bei einem Gastvortrag, den er dort an der Universität gegeben hat. Das deutsche Schulsystem ist in den vergangenen 6 Jahren nach PISA, vielleicht auch vorher schon nach TIMSS, also nach 1995, in die Kritik geraten. Das war sicherlich notwendig, weil es eine Bequemlichkeit aufgestört hat und eine Selbstgewissheit der Qualität, die offenbar nicht in dem Maße gegeben war, wie viele mit der Schule Befassten immer geglaubt haben. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass die Kritik, so notwendig sie ist, vor dem Hintergrund der Anerkennung der Leistungen des Schulsystems erfolgen muss. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass viele der großen Leistungen der Schule in den Hintergrund geraten sind oder übersehen werden. Und ich möchte mich heute nicht mit der Kritik befassen, sondern ich möchte an die Leistungen des deutschen Schulsystems erinnern, die relativ regelmäßig erbracht werden und einige Kritik am Schulsystem und auch an Lehrkräften abwehren, weil sie wahrscheinlich unbegründet ist. Schulleistungen, Leistungen der Schüler oder der Schule. Ich will Sie an die Hand nehmen und im Folgenden durch folgendes Programm führen. Ich will am Anfang etwas sagen über Grundzüge verständnisvolles Lernen, weil das so etwas wie der analytische, aber auch normative Hintergrund ist, vor dem mein Vortrag zu verstehen ist. Ich will dann etwas zu den Leistungsstärken einer universalisierten Institutionen Schule sagen, Leistungsstärken, die gerade deshalb übersehen werden, weil Schule generalisiert und universell ist. Ich will etwas zum Verhältnis von Schule und milieubedingten Ungleichheiten sagen. Vielfach wird die Schule als Ursache für milieubedingte Ungleichheiten angesehen. Im nächsten Schritt möchte ich etwas sagen über die Schule und die Erzeugung von Unterschiedlichkeit, und zwar unabhängig von der sozialen Herkunft, über den Prozess der Individuation. Ich will etwas sagen über Fähigkeitsgruppierungen und Leistungsentwicklung, also auch etwas über die Schulstruktur in Deutschland. Dann im zweiten Teil möchte ich die Frage aufnehmen, Sicherung der Motivation. Ist dies eigentlich ein Gebiet, auf dem die Schule einen Misserfolg hat? Wenn ich mir die Statistik angucke von etwa 1980 bis 2002, nachdem sich PISA herumgesprochen hatte, ist eine Entwicklung ganz erstaunlich, nämlich die ständige Zunahme des Einschulungsalters. Das geht immer um Zehntelpunkte, aber kontinuierlich werden Kinder später eingeschult, sodass das durchschnittliche Einschulungsalter fast bei 7 Jahren lag. Und nicht allein deshalb, weil Kinder zurückgestellt wurden, sondern weil Eltern offenbar Vorbehalte hatten, ihre Kinder der Institution Schule anzuvertrauen. Und zwar umso stärker aus gebildeteren Familien diese Eltern kamen. Und die Frage ist, haben sie eigentlich recht, diese Eltern? Sind sie gut bedient? Sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Schulleistung als auch im Hinblick auf die Entwicklung der Motivation, um die sie am meisten gefürchtet haben, die in der Schule verloren gehen möchte. Ich will dann etwas über den Interessenabfall, den man tatsächlich konstatieren kann, und über konkurrierende Erklärungen in der Psychologie berichten und schließlich ein Modell der Interessendifferenzierung vorstellen und dann die Herausforderung, die die Schule unvermeidlich zu bewältigen hat, darstellen. Schulleistung der Schüler oder der Schule. Mit diesem Titel hat Franz Emanuel Weinert einen Aufsatz überschrieben, in dem er das Verhältnis von individuellen Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern und institutionellen Angebot klärt. Das ist ein wunderbarer Aufsatz. Schulleistungen sind das Ergebnis individueller Lernprozesse. Wenig fällt den jungen Menschen in den Schoß. Fast alles, was später gewusst und gekonnt wird, muss gelernt werden. Es gibt ganz wenige Dinge, die uns angeboren mitgegeben werden. Das ist ein basales numerisches Verständnis, ein basales Sprachverständnis und vielleicht noch etwas wie ein fundamentales Verständnis physikalischer Prinzipien. Lernen ist der mächtigste Mechanismus der kognitiven Entwicklung. Keine Lehrkraft und kein Sozialpädagoge können einer Schülerin oder einem Schüler den individuellen Lernakt abnehmen. Was, wie und ob überhaupt gelernt wird, hängt jedoch von den Lerngelegenheiten ab. Die Schule ist der einzige gesellschaftliche Ort, der darauf spezialisiert ist, kulturelle Lerngelegenheiten, die unter den Gesichtspunkten der Lehr- und Lernbarkeit ausgewählt und geplant sind, der gesamten nachwachsenden Generation zugänglich zu machen. Schule, wie wir sie in der Antike oder im Mittelalter kannten, hatte diesen Anspruch auch, aber nicht in einem universellen und generalisierten Verhältnis. Damit werden der Erwerb von Wissen und die Aneignung von Kultur in gewissem Ausmaß von der individuellen Lebenspraxis unabhängig. Dies ist die eigentliche große Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Die Leistung der Schule liegt in der Qualität des Angebots von Lerngelegenheiten, nicht aber in der Garantie ihrer Nutzung. Es gibt keinen deterministischen Zusammenhang zwischen institutioneller Offerte und individueller Aneignung. Die Leistung der Schüler ist die aktive mentale Verarbeitung des Angebots und die individuelle Konstruktion von Bedeutung, die sich in der handelnden Auseinandersetzung mit der sozialen und natürlichen Umwelt, vor allem aber, und je älter die Schüler werden, umso mehr, im Umgang mit Symbolsystemen vollzieht. In der Psychologie und der Erziehungswissenschaft steht mittlerweile weitgehend Einigkeit darüber, was die Grundzüge einer verständnisvollen Aneignung dieser Lerngelegenheiten darstellen. Lernen ist verständnisvolles Lernen ist ein aktiver, individueller Konstruktionsprozess, in dem Wissensstrukturen modifiziert, das heißt erweitert, besser vernetzt, hierarchisch geordnet werden. Verständnisvolles Lernen ist im hohen Maße abhängig vom Vorwissen. Je besser das Vorwissen ausgebildet ist, umso leichter fällt das Weiterlernen und so schneller erfolgt es und auf einem besseren Niveau geht es vonstatten. Verständnisvolles Lernen ist kumulativ. Es ist eingebettet in soziale Situationen. Beides könnte ein Widerspruch sein, aber in der Schule liegt die eigentliche Leistungsfähigkeit, systematisch und kumulativ zu lernen, ohne die soziale Einbettung und die Variation der Zusammenhänge zu vergessen. Verständnisvolles Lernen wird reguliert durch Motivation und metakognitive Prozesse, zum Beispiel Planung, Kontrolle und Bewertung der eigenen Lernleistung, und zwar umso ausgeprägter, je erfahrener der Lerner oder die Lernerin ist. Und verständnisvolles Lernen wird unterstützt durch kognitive Entlastungsmechanismen, das heißt durch Üben, Einschleifen, durch Automatisierung basaler Prozesse, die dann das anspruchsvolle und verständnisvolle Lernen in schwierigen Sachbereichen wiederum erleichtern. Die leistungsstärkende Schule. Die allgemeine Pflichtschule ist eine historisch späte Errungenschaft. Luhmann hat einmal gesagt, die Schule ist eine historisch unwahrscheinliche Entwicklung. Die faktische Durchsetzung der Schulpflicht liegt zum Beispiel in Preußen kaum mehr als 120 Jahre zurück. Und ich erinnere mich noch, dass in meiner Schulzeit und diejenigen von Ihnen, die aus der ehemaligen DDR kommen, werden diese Erinnerung noch bis Ende der 60er Jahre haben, dass die Herbstferien Kartoffelferien hießen. Das war sozusagen die Entlassung der älteren Schüler in die Produktion, um es im DDR-Jargon zu sagen. Und in der DDR war es immer klar, wenn es um die Energieversorgung ging oder um die Landwirtschaft, dann hatte die Schule bis Ende der 60er Jahre noch zurückzustehen. Mit der Einrichtung der Pflichtschule wird die Aufgabe, die gesellschaftlichen Kommunikationsvoraussetzungen im Wechsel der Generationen zu sichern, aus anderen gesellschaftlichen Teilbereichen wie der Familie, dem Beruf, der Religion oder der Politik ausdifferenziert und einem auf das Lernen spezialisierten Subsystem der Gesellschaft zugewiesen. Damit wird die Sicherung der Prämissen für eine verantwortungsvolle gesellschaftliche Teilhabe prinzipiell generalisiert und auch von partikularen Milieus getrennt. Das wird gerät häufig in Vergessen, dass dies sozusagen die entscheidende Leistung ist, auch die Milieus in den Hintergrund zu drängen. Mit der Einrichtung von Pflichtschulen wandelt sich aber auch der Charakter des Lernens. Kinder und Jugendliche lernen nicht mehr alleine mit Vollzug praktischer Tätigkeiten in anderen Lebensbereichen, sondern sie lernen in der Auseinandersetzung mit speziell zum Zwecke des Lernens pädagogisch aufbereiteten Sachverhalten. Die Vorteile dieser Umstellung der Modalität des Lernens liegen auf der Hand. Durch die Bereitstellung stabiler Lernumwelten kann langfristig, systematisch und kumulativ und vor allen Dingen auch reflexiv auf das Lernen und die Gegenstände bezogen gelernt werden. Die Systematik bezieht sich dabei sowohl auf die Abfolge von Lerngegenständen als auch auf die planbare Variation von Erwerbs- und Anwendungszusammenhängen, die notwendig ist, um eine multiple und damit auch flexibel einsetzbare Repräsentation von Konzepten und Sachverhalten zu erreichen. Die Kehrseite der Sicherung von Langfristigkeit, Systematik und Kumulativität bleibt häufig in reformpädagogischer Rhetorik verborgen. Schule vermittelt grundsätzlich stellvertretende Erfahrung, die dennoch sollen Lern- und Bildungsprozesse erfolgreich verlaufen, als persönlich bedeutsam wahrgenommen werden müssen. Der stellvertretende Charakter von schulischen Erfahrungen wird besonders dann deutlich, wenn sich die Schule bemüht, direkte Erfahrung, etwa in Form von Projekten, Gemeindearbeit in ihr Programm zu integrieren. Jedem der Schüler ist über kurz oder lang klar, dass hier nicht wirkliches Leben stattfindet, sondern pädagogische Ziele verfolgt werden. Aber auch dies kann Vergnügen, vor allem intellektuelles Vergnügen, bereiten. Langfristigkeit, Systematik und Kumulativität sind nur in einem inhaltlich definierten Referenzsystem denkbar. Die Schule hat ihren spezifischen Handlungsrahmen im Fach gefunden, indem sie ihren eigenen Kanon erzeugt und tradiert, der sich sowohl vom akademischen als auch vom Alltagswissen unterscheidet, obwohl er sich auf beide Wissensbestände bezieht. Und diese Entwicklung der selbstständigen Tradierung des schulischen Curriculums ist gar nicht so alt. Die Entwicklung ist vielleicht seit 20 Jahren im Gange. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung von Hoppmann und Rickwarts, die gezeigt haben, dass die Lehrplanarbeit, die eigentlich von den Ministerien unter politischen Vorbedingungen betrieben wird, im Wesentlichen eine nachträgliche Lizenzierung sich verändernder, allmählich verändernder pädagogischer Praxis in den Schulen ist. Denn in den Lehrkommissionen und die Lehrbuch sitzen die erfahrenen Lehrkräfte und die Lehrbuchautoren sind ebenfalls ehemalige Lehrkräfte, die ein Zusatzbrot oder verdienen oder den Beruf gewechselt haben. In der Auseinandersetzung mit fachlichen Sachverhalten erwerben Schülerinnen und Schüler nicht nur domänenspezifisches Wissen, sondern gleichzeitig auch methodisch-strategische Fähigkeiten, metakognitive Kompetenzen, allgemeine kognitive Fähigkeiten. Auch die Intelligenz verbessert sich, wenn man zur Schule geht. Also Fähigkeiten, die lernbar, aber direkt ohne Einbettung in inhaltliche Lernprozesse kaum oder nur schwer vermittelbar sind. Die Herauslesung schulischen Lernens aus dem Alterszusammenhang hat aber auch seinen Preis. Die Schule muss die für ihre Arbeit notwendigen, motivationalen Ressourcen im Prozess selbst erzeugen. Am Anfang der Schulzeit mag allgemeine kindliche Neugier noch ein Motor systematischen Lernens sein, aber jede Grundschullehrerin weiß, dass das alles seine Grenzen hat. Dauerhafte Motivation entwickelt sich jedoch erst in der Begegnung mit den pädagogischen Gegenständen und dem subjektiven Erleben von Kompetenzzuwachs. Aber selbst dies ist keine wirkliche Garantie. Die Schule ist immer wieder darauf angewiesen, situatives Interesse neu zu wecken. Umso mehr, je älter die Schülerinnen und Schüler werden. Dieses werde ich zum Schluss noch versuchen, auch empirisch zu zeigen. Wie gut macht die Schule von ihren Stärken Gebrauch? Je besser und gleichmäßiger die Schule ihre strukturellen Stärken nutzt, desto schwieriger ist es, dies nachzuweisen. Das macht es dem Empiriker ausgesprochen schwer, mit den Leistungsstärken von Schulen umzugehen, und man hat es leichter, wenn man kritisiert. Werden tatsächlich alle Schüler von der Schulpflicht erfasst, fehlt es an einer Kontrollgruppe, an der man zeigen kann, wie sich Wissen und Können entwickeln und verteilen, wenn die Schule nicht alle Kinder und Jugendliche erreicht. Studien aus den Entwicklungsländern, in denen nur ein Teil der nachwachsenden Generation die Schule besucht, zeigen die faktische Monopolstellung der Schule für die Vermittlung moderner Basisqualifikationen. Also die Verkehrssprache, die in Entwicklungsländern immer in doppelter Weise existiert, mathematische Modellierung, IT-Umgang oder Selbstregulation des Lernens. In Staaten mit universalisiertem Schulbesuch sind gerade die Leistungen, mit denen die Schule ihre historische Verpflichtung erfüllt, schwieriger nachzuweisen. Hier muss man sich zeitliche Verschiebungen beim Schulbeginn oder beim Verlassen der Schule zunutze machen. In Schulsystemen mit einem Stichdach für die Einschulung ergibt sich die Möglichkeit, die Intelligenz und Leistungsentwicklung von Kindern zu vergleichen, die eine normale Schulkarriere durchlaufen haben und praktisch dasselbe Lebensalter besitzen, sich aber im Schuljahr um ein Jahr unterscheiden. In Deutschland ist der Stichdach: alle, die das sechste Lebensjahr vor dem 30. Juni vollenden, sind schulpflichtig. Und die Kinder, die am 1. Juli geboren sind, sind noch Kantkinder. Nur ein Teil der Eltern macht davon Gebrauch. Sie können eingeschult werden, werden aber in der Regel nicht eingeschult. Also fast gleich alte Kinder am 30. Juni und am 1. Juli geborene, wenn wir die vergleichen, die sich nur in dem einen Punkt unterscheiden, dass das eine Kind ein Jahr länger und das andere ein Jahr weniger zur Schule gegangen sind. Bei einem Vergleich von Kindern, die wenige Wochen vor und nach dem Stichtag geboren und den Einschulungsregelungen entsprechend im Jahresabstand eingeschult wurden, lassen sich für Kinder mit höherem Schulalter in allen Leistungsbereichen substanzielle Vorteile nachweisen, die über die gesamte Pflichtschulzeit hinweg erhalten bleiben. Bemerkenswert ist, dass diese Befunde auch für die Intelligenzentwicklung gelten. Die erste schöne Arbeit stammt von Baltes und Reinhardt aus dem Jahre 1969. Die jüngeren Arbeiten sind dann in den 90er Jahren von Stenzel und anderen zum Beispiel vorgelegt worden. Bei gleichem Lebensalter ein Jahr früher oder später eingeschult zu werden, macht einen dauerhaften Unterschied, der dem Schulbesuch zuzurechnen ist. Die gesellschaftlichen Erwartungen, die an die Schule gerichtet werden, sind also keineswegs unbegründet. Wie macht man so etwas empirisch? Ich will versuchen, Ihnen das zu zeigen, indem ich anhand der PISA-Daten prüfe, wie nachhaltig diese Effekte der früheren oder späteren Einschulung bei gleichem Lebensalter eigentlich sind. Das methodisch schwierige Problem liegt darin, dass ich die Zusammenhänge mit dem Lebensalter und der Leistungsentwicklung trennen muss von dem Einfluss der Schule. Und dies kann man in einem nicht experimentellen Design, sondern in einem quasi experimentellen Design, das sich Regression Discontinuity nennt, darstellen. Und zwar ist dieses ein Design, das kausal ebenso belastbar ist wie tatsächlich randomisierte Experimente. Wie sieht dies aus? Hier sind für die PISA-Daten dargestellt im linken Bereich der Zusammenhang zwischen Lebensalter, Monaten und der Leseleistung von Kindern, die in der 9. Jahrgangsstufe sind. Hier sind beide gleich alt, das ist der Stichtag. Hier ist die der Zusammenhang dargestellt, also die Regression von der Lesekompetenz auf die Abweichung vom Stichtag im Hinblick auf ein älteres Alter. Und Sie sehen, dass die Steigung beide nahezu parallel verlaufen. Die Abweichungen sind zufallsbedingt. Das heißt, hier ist abgetragen der Lebensaltereffekt. In einem Jahr bedeutet ein Jahr älter oder jünger zu sein, also auf ein Jahr umgerechnet, bedeutet der Altersunterschied eine Differenz zwischen den Leseleistungen von einer Zehntel Standardabweichung. Die Ordinatenabschnitte der beiden Regressionsgeraden, die hier angegeben sind, geben die Differenz an, die allein den Schuleffekten zuzurechnen ist. Und dies ist eine Differenz von knapp einer Drittel Standardabweichung. Eine Drittel Standardabweichung ist etwa das, was wir aus anderen Längsschnittuntersuchungen auch wissen. Das ist der Betrag, der im Laufe eines Schuljahres auch tatsächlich erzielt wird. Also diese Schätzung, die ich mit diesem Design hier habe, stimmt sehr gut auch mit Längsschnittuntersuchungen zusammen. Das heißt, bei gleichem Alter, ein Jahr früher oder ein Jahr später geschult zu werden, bedeutet tatsächlich ein nicht aufgeholter Leistungsunterschied von einem Schuljahr oder einer Drittelstandardabweichung auf der PISA-Metrik. Es macht einen Unterschied. Das heißt, Eltern, die meinen, sie müssten ihre Kinder nicht rechtzeitig einschulen, holen dieses durch die eigenen Leistungen, Unterstützungsleistungen, auch bis zum Ende der Pflichtschulzeit nicht auf. Wie es später aussieht, das wissen wir nicht. Wie sieht es für Mathematik aus? Hier ist es hochinteressant, dass der Lebensaltereffekt in der 9. Jahrgangsstufe völlig verschwunden ist. Das heißt, älter oder jünger spielt hier keine Rolle mehr. Hier, die Mathematik wird offenbar nur in der Schule gelernt, jedenfalls die Mathematik, die im 9. oder 10. Schuljahr behandelt wird. Sie ist nicht mehr zu Hause en passant zu vermitteln. Lebensaltereffekt 0. Der Schuleffekt über eine Drittel Standardabweichung, also ein ganz beträchtlicher Effekt. Das heißt, hier wird privat, allein dadurch, dass man älter wird und in einem gebildeten Elternhaus wohnt, nichts mehr dazugelernt. Die Schule hat das Monopol für die Vermittlung von Mathematik und im Falle von PISA muss man sagen, für mathematische Modellierungsfähigkeit. Wir können dies aber auch für die Intelligenz prüfen. Wir haben hier zwei Markertests, die zwei Subtests einer Intelligenzbatterie benutzt, die als Markertest für fluide Intelligenz gelten, also vor allem für schlussfolgerndes Denken gelten. Und Sie sehen hier einen ganz ähnlichen Effekt wie für das Lesen. Es macht einen Unterschied, ob man älter oder jünger ist, auch in der 9. und 10. Jahrgangsstufe, über ein Jahr gerechnet, etwa von einer Zehntel Standardabweichung. Aber es macht einen deutlich größeren Effekt, ob ich ein Jahr früher oder ein Jahr später eingeschult wird. Der Effekt ist eine Viertelstandardabweichung, also mehr als das Doppelte, als das Lebensalter ausmacht. Das heißt, auch selbst für die Intelligenzentwicklung ist die Schule die mächtigere Institution als das schlichte Älterwerden. Im Hinblick auf Weisheit mag das vielleicht etwas anders sein im hohen Alter, aber hier, wenn es um Reasoning geht, sind die institutionalisierten Lernumgebungen eine anregungsreichere Umwelt, als es die Familie allein bieten kann. Also hier liegen die Leistungsstärken der Schule. Monopolisiert in der Mathematik, beträchtlich im Bereich Lesekompetenz, beträchtlich im Bereich der Intelligenzentwicklung, deutlich größer als das, was die Familie an Anregungen bieten kann. Eine weitere Kontrollmöglichkeit bietet sich, wenn Schülerinnen und Schüler zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Vollzeitschule verlassen und in die berufliche Ausbildung oder Erwerbstätigkeit übergehen. In Ländern, in denen Längsschnittstudien vorliegen, in denen auch nach Verlassen der Pflichtschule Leistungsmaße erhoben wurden, belegen, dass Jugendliche, die ihre Schulkarrieren fortsetzen, im Vergleich zu Abbrechern oder zu Personen, die das Erwerbsleben überwechseln, Entwicklungsvorteile haben. Und zwar auch dann, wenn man für Schulleistungen und Merkmale der sozialen und ethnischen Herkunft kontrolliert. Eine wunderbare Längsschnittstudie ist die National Educational Longitudinal Study aus den USA. Wir in Deutschland verfügen über kein Bildungspanel, mit dessen Hilfe man differenzielle Entwicklungsverläufe und Jugendlichen in allgemeinbildenden Schulen, unterschiedlichen beruflichen Vollzeitschulen und in betrieblicher Ausbildung oder in quasi schulischen Maßnahmen vergleichen könnte. Das ist ein Desideratum, das dringend ausgeglichen werden müsste. Das ist die gute Nachricht. Schule macht einen Unterschied. Bei einem differenzierenden Blick auf die Fächer der Schule zeigt sich jedoch, dass der Fachunterricht in unterschiedlichem Maße mit dem strukturellen Fund der Schule wuchert. In den letzten 15 Jahren hat die Bildungsforschung die Instrumente und Methoden bereitgestellt, die es erlauben, Leistungsentwicklung innerhalb von Fächern zu beschreiben und die Leistungsentwicklung über Fächer hinweg zu vergleichen. Das war etwa vor 15 Jahren noch nicht möglich, weil man Längsschnittstudien, in denen man die Leistungsmaße auf derselben Metrik über die Zeit hinweg abbildete, dieses war praktisch nicht methodisch zu realisieren. Das ist erst mit einer neuen Generation der Methodenentwicklung und der testtheoretischen Skalierung erreicht worden. Hier zeigt sich, wie man anhand der Längsschnittstudie, die wir in Berlin durchgeführt haben, Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, belegen kann, dass es Unterschiede in der Kumulativität des Unterrichts von Fächern gibt. Also das, was eigentlich die Stärke der Schule strukturell ausmacht. Privilegiert scheinen der Englisch- oder der Mathematikunterricht zu sein. Sie sehen hier, im 7. Jahrgang sind alle Tests standardisiert worden mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 30. Und dies ist die Leistungsentwicklung von der 7. bis zum 10. Jahrgang auf derselben Metrik abgetragen. Und Sie sehen, dass der Leistungsanstieg im Englischen und in Mathematik deutlich steiler ist als in Biologie und Physik. Im Englischunterricht sorgt die Auseinandersetzung mit Texten aller Art für die systematische Wiederaufnahme und Vertiefung des Gelernten, sodass über die Zeit eine kontinuierliche Erweiterung des Lexikons, größere Sicherheit in der Grammatik und Verbesserung des Lese- und Hörverständnisses sowie der Sprachproduktion zu verzeichnen sind. Auch der Mathematikunterricht nimmt offensichtlich, wenn vielleicht auch in etwas geringerem Maße, Vorwissen in neue Aufgaben immer wieder auf. Dagegen scheint die Leistungsentwicklung in den naturwissenschaftlichen Fächern weniger kumulativ zu verlaufen, obwohl das gesamte Stundenaufkommen in diesem Bereich nicht weit hinter dem der Fächer Mathematik und Englisch zurückbleibt. Curriculare Analysen sprechen für mangelnde Konsistenz und Kohärenz der Fächer und Themengebiete, sodass die Unterrichtsfolgen nicht zu einem wirklich vertieften Verständnis naturwissenschaftlicher Phänomene und Konzepte führen. Dies war eines der zentralen Ergebnisse der TIMSS-Untersuchung im Jahre 1995. Unser naturwissenschaftlicher Unterricht ist episodisch. Die Themen werden im doppelten Durchgang immer wieder aufgenommen, ohne aufeinander Referenz zu nehmen, sodass sich keine Kumulativität einstellt. Und Sie können das mit Ihren eigenen Kindern überprüfen. Wenn die Kinder in ihren Leistungsergebnissen von Themenbereich zu Themenbereich erheblich schwanken, ist dies also neues Spiel, neues Glück bei jedem Themenwechsel, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Unterricht wenig kumulativ verläuft, sondern man fängt immer wieder von null an und einmal ist man motivierter, einmal weniger motiviert, aber es gibt kein systematisches Verständnis basaler Konzepte. Dies ist das Trajectory für die Intelligenz über die Zeit. Das heißt, die Intelligenz entwickelt sich langsamer, sie profitiert von der Schule, wie ich gezeigt habe, aber deutlich langsamer als die domänenspezifischen Wissensgebiete und hier die großen Unterschiede zwischen Englisch und Mathematik. Für die anderen Fremdsprachen wird das in ähnlicher Weise gelten und Biologie und Physik. Ich wüsste gern, wie es jetzt in der Geschichte aussieht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wenig kumulativ vonstatten geht. Aber das sind die Fächer, über die wir Daten haben. Die Schule universalisiert Lerngelegenheiten und begrenzt milieubedingte Ungleichheit. Schichtspezifische Sozialisationstheorien gehen von der Annahme aus, dass Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher sozialer und ethnisch-kultureller Herkunft im Wesentlichen im Schulsystem erzeugt oder aber durch die Schule zumindest substanziell vergrößert werden. Also Hans-Günter Rolf zum Beispiel ist ein Proponent dieser Position, der auch heute noch immer noch behauptet, sozusagen das Curriculum, die Sprache der Schule ist der Grund für die Benachteiligung sozial schwächerer Schülerinnen und Schüler. Verantwortlich dafür sei die Privilegierung der Mittelschicht durch Curriculum und Unterricht. Mit dieser Vermutung werden zumindest implizit Sozialisationsprozesse in der Familie und der Schule verglichen. Will man sich einen Eindruck verschaffen, wie unterschiedlich kognitive Entwicklung in familialen Milieus verlaufen, muss man nur eine Anfängerklasse in der Grundschule besuchen. Die Leistungs- und Lernvoraussetzungen dieser Kinder sind trotz vergleichbarem Lebensalter so unterschiedlich, wie man sie sich nur vorstellen kann. Scharschmidt hat eine schöne Untersuchung noch zum Ende der DDR gemacht. Der konnte zeigen, dass die Fähigkeitsdifferenzen im Sprachverstehen, aber auch im mathematischen Denken bis zu 4 Schuljahren betragen. Man hat perfekte Mathematiker, die wie 5 Klässler mit Mathematik umgehen können und Kinder, die Mühe haben, stillzusetzen und sich auf eine Sache länger als 20 Minuten zu konzentrieren. Die Unterschiede in den Eingangsvoraussetzungen kovariieren mit sozialer und kulturell-ethnischer Herkunft. In der Regel nehmen diese soziokulturellen Unterschiede im Laufe der Schulzeit zu. Um zu überprüfen, inwieweit die Schule für diesen Spreizungseffekt verantwortlich ist und wie groß dieser im Vergleich zu den Auswirkungen der unterschiedlichen Lebensverhältnisse in der Herkunftsfamilie ist, muss man wiederum Entwicklungsverläufe in Phasen mit oder ohne schulischen Einfluss vergleichen. Also das tun, was die Schule, wenn sie gut funktioniert, eigentlich am wenigsten erlaubt. Dies ist in den Ländern mit einer langen schulischen Sommerpause möglich und auch tatsächlich geschehen. Es gibt eine wunderbare Untersuchung aus Baltimore von Entwistle und Alexander, die eine Alterskohorte von der 1. Klasse bis zur 8. Klasse systematisch verfolgt haben und diese Kinder jeweils vor der Sommerpause und nach der Sommerpause getestet haben. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in dieser Grafik abgebildet. Es heißt School Term V Vacations und hier ist es aufgeteilt die Stichprobe nach Schülerinnen und Schülern aus begüterten Familien und aus sozial schwachen Familien. Und Sie sehen, dass der Startbeginn in der 1. Klasse sehr unterschiedlich ist. Dies ist diese Differenz. Diese Differenz, sie ist beträchtlich. Sie sehen aber, dass im Laufe der Schulzeit die Leistungsentwicklung parallel verläuft. Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher sozialer Herkunft lernen im Laufe einer Schulzeit das Gleiche zu und dies für Mathematik und Lesekompetenz, Reading liegen diese Ergebnisse vor. Sie sehen im Wesentlichen vergleichbar aus. Ihre Trajectories sind parallel. Ganz unterschiedlich die Lernverläufe in den Sommerferien, in den 3-monatigen Sommerferien, wenn die Kinder in ihr Herkunftsmilieu zurückkehren. Sie sehen, die Kinder aus den einfacheren Familien fallen in ihrem Leistungsniveau fast auf das Ausgangsniveau zurück. Und eine leichte, aber verminderte Fortsetzung des Lernanstiegs in Familien, die tatsächlich helfen können, die anregende Lernumwelten zur Verfügung stehen. Und dieses setzt sich über Jahr und Jahr fort, sodass Entwistle und Alexander zeigen können, dass die großen sozialen Unterschiede, die am Ende der 8. Jahrgangsstufe in den USA bestehen, jedenfalls in dieser Stichprobe, im Wesentlichen allein auf die Sommerzeit, die ohne Schulzeit verbracht wird, zurückzuführen ist. Das heißt, die Schule ist die Gleichmacherin. Die Familie sorgt für die unterschiedliche Entwicklung. Ganz im Gegensatz zu der Bourdieu'schen Hypothese, dass die Differenzierung und die Benachteiligung sich im Schulsystem selbst vollzieht. Wir haben versucht, diese Befunde in Deutschland zu replizieren. Das ist Petra Stahnert und ich. Wir haben das in einer Stichprobe in Berlin machen können und einer Stichprobe in Bremen. Beides repräsentative Stichproben. Und wir konnten den Effekt nicht nachweisen. In Deutschland sind die Sommerferien zu kurz. Und zwar gilt das selbst für die Kinder, für die wir die Hypothese besonders stark gemacht haben, die in den Sommerferien zu den Großeltern in ihre Herkunftsländer zurückfahren, vorzüglich in die Türkei oder nach Anatolien. Hier waren wir da relativ sicher, dass wir hier diesen Summer Setback empirisch würden feststellen können. Dies ist aber nicht der Fall. Das heißt, 4 Wochen sind noch erträglich, 3 Monate scheinen kritisch zu werden. Dennoch muss man sagen, die soziale Herkunft ist jedenfalls in Deutschland nicht völlig unabhängig für die Leistungsentwicklung. Dies ist der Zusammenhang zwischen Sozialschicht und Lesekompetenz in der Grundschule, und zwar zu einem Messzeitpunkt. In der Bundesrepublik sind das Daten von PIRLS, die der Kollege Wilfried Boos erhoben hat. Die Korrelation beträgt Punkt 31. In Hamburg, das sind KESS-Daten, die ebenfalls Herr Boos erhoben hat, beträgt er Punkt 36 und Berlin Punkt 40. Das sind Daten, die der Kollege Rainer Lehmann in der Elementlängsschnittstudie erhoben hat. Das heißt, es gibt Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und dem Lernstand. Wir wissen hier aber nicht, ob diese Zusammenhänge nicht bereits bei der Einschulung bestanden haben. Was uns interessiert, ist eigentlich, wie sieht es aus, wenn es um Lernfortschritte geht? Sind die Lernfortschritte auch abhängig von der Sozialschicht? Und hier ist die Regression gerechnet worden, also die Vorhersage gerechnet worden, der Mathematik- und Leseleistung in der 6. Jahrgangsstufe in der Grundschule in Berlin an einer großen Stichprobe von etwas über 3000 Grundschülern. Und als Prädiktoren wurden verwendet zunächst die Fachleistung im 5. Jahrgang. Das heißt, sie wurde kontrolliert. Wir prüfen hier also Leistungsfortschritte unter Konstanthaltung des Leistungs, des Vorwissens. Als zweiter Prädiktor gingen die kognitiven Grundfähigkeiten ein. Das waren wieder die Subtests aus dem Intelligenztest. Und als dritter Prädiktor, und das ist jetzt die Gretchenfrage, die soziale Herkunft der Eltern. Und Sie sehen hier, die Koeffizienten werden signifikant. Die Effekte sind klein, aber sie sind nachweisbar. Und auch die Bildung der Eltern macht einen zusätzlichen Effekt aus. Das heißt, die Leistung der Eltern, des Elternhauses, sind für die Leistungsentwicklung in der Grundschule nicht unbedeutend. Die Eltern können hier etwas tun. Das heißt, die Kinder, die aus einem besseren Elternhaus kommen, haben Vorteile sowohl in der Mathematik als auch in der Entwicklung der Lesekompetenz. Diese Effekte sind aber nicht dramatisch im Vergleich zum Einfluss der Schule mit dem erreichten Vorwissen, sind sie minimal. Das heißt, die Schule sorgt für die entscheidende Dynamik der Leistungsentwicklung. Aber die Familie im Hintergrund, man wird sie nicht los, im Guten und im Schlechten. Wie sieht es in der Sekundarstufe 1 aus? Hier haben Sie Daten aus unserem Längsschnitt, die wir in den 90er Jahren durchgeführt haben, und PISA, das ist der Querschnitt. Und hier kann man sehr schön sehen, ich zeige Ihnen hier nochmal die Grundschuldaten. In der Bundesrepublik beträgt die Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz Punkt 31. In Nordrhein-Westfalen in der 9. Jahrgangsstufe Punkt 40, Baden-Württemberg Punkt 37, in Bayern Punkt 35. Es ist bemerkenswert, dass in dem Land, das die Chancengleichheit am stärksten betont hat, Nordrhein-Westfalen, die Chancenungerechtigkeit am größten sind. Und Bayern immer gescholten für das ungerechte Schulsystem, hat deutlich am geringsten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und tatsächlichem Kompetenzerwerb. Für Mathematik sehen Sie, kann man sehen, dass die Determination der Zusammenhang zwischen Herkunft und Schulleistung zunimmt im Laufe der Sekundarstufe 1. Und unsere Längsschnittstudie bildet sehr schön die Daten der PISA-Studie wieder ab. Das heißt, wir können uns im Grunde auf die Längsschnittstudie ganz gut verlassen. Das ist für Nordrhein-Westfalen Punkt 40 und in PISA beträgt der Zusammenhang Punkt 39. Und für Englisch sieht es ähnlich aus. Das heißt, auch in der Sekundarstufe 1 scheint sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistungsstand zu verstärken im Vergleich zur Grundschule. Wie sieht es aber aus, wenn wir jetzt dieses im Längsschnitt betrachten? Hier haben Sie die entsprechenden Regressionsrechnungen für den Längsschnitt, die Vorhersage der Mathematikleistung am Ende der 10. Jahrgangsstufe unter Konstanthaltung der Fachleistung im 7. Jahrgangsstufe, der kognitiven Grundfähigkeiten in 7 gemessen, des Berufs, der Sozialschicht der Eltern, der Verkehrssprache der Eltern, des familiären Status und des Erwerbsstatus der Eltern sowohl und der Schulform. Und Sie sehen, der mächtigste Prädiktor ist, hier wird immer die Gesamtschule gegen Hauptschule, Gesamtschule gegen Realschule, Gesamtschule gegen Gymnasium verglichen. Der mächtigste Prädiktor ist die Fachleistung in 7, deutlich mächtiger als die Intelligenz. Intelligenz allein reicht nicht auf, ein guter Mathematiker zu sein, man muss auch das Fachwissen erwerben. Und die Sozialschicht der Eltern aber auch, und der Bildungsstand, den ich hier nicht mehr aufgeführt habe, hat keinen spezifischen Effekt mehr. Das heißt, nach der Verteilung auf die Schulform ist der Einfluss des Elternhauses praktisch stillgelegt. Wenn man im Gymnasium ist, dann macht es keinen Unterschied mehr, ob man reiche oder weniger betuchte Eltern hat. Jedenfalls nicht im Hinblick auf die Mathematikleistung. Das gilt auch für die Naturwissenschaften. Dennoch ist der Übergang in die Schulform im hohen Maße Sozialschicht abhängig, weil Leistung, die für den Übergang primär zielt, auch in der Grundschule mit sozialer Herkunft gekoppelt ist. Zusätzlich kommt hinzu, dass in dem Moment, wo Eltern entscheiden können, welche Schulform sie wählen, die Sozialschicht in der Schulform unabhängig von der vom Leistungsstand der Kinder durchschlägt. Eltern aus unterschiedlichen sozialen Schichten verhalten sich in der Wahl der Schulform unterschiedlich, auch bei gleicher Begabung und gleicher Leistungsfähigkeit ihrer Töchter oder Söhne. Gebildete Eltern haben die geringere Distanz zum Gymnasium. Sie wählen immer das Gymnasium. Dies führt dazu, dass wir tatsächlich Schulen haben, die in einer verblüffenden Weise sozial segregiert sind. Sie sehen hier den Zusammenhang zwischen mittlerer Intelligenz von Schülern einer Schule und dem mittleren Index für die Sozialschichtzusammensetzung der Schule. Und Sie sehen hier in unterschiedlicher Farben abgetragen die Wolken der Schulformen. Im oberen Bereich, das Grüne, sind die Gymnasien. Im unteren Bereich die Hauptschule, es gibt fast keine Überlappung. Im mittleren Bereich überlappen sich die Sekundarschulen, also die Mittelschule der neuen Länder, die Realschulen und die Gesamtschule. Das heißt, wir haben durch die Entscheidung auf die verschiedenen Schulformen eine ganz erstaunliche Segregation, soziale Segregation unserer Einrichtung. Was bedeutet es nun, wenn man eine unterschiedliche Schulform besucht? Es ist einer der robustesten Befunde der pädagogisch-psychologischen Forschung, dass die Stabilität interindividueller Leistungsunterschiede über die Zeit stabil bleibt. Wenig ändert sich, was die Schule auch tut. Alle lernen dazu im unterschiedlichen Ausmaße, aber die Rangordnung, mit der Schüler gestartet haben, verändern sich nur sehr, sehr wenig. In der Regel nehmen Leistungsdifferenzen bei hoher Stabilität der Leistungsränge über die Schulzeit zu. Der beste Prädiktor für die Leistungsentwicklung, das habe ich Ihnen gezeigt, ist das Vorwissen in derselben Domäne, und zwar umso ausgeprägter, je besser die Wissensbasis entwickelt ist. Während im Kindergarten und am Schulbeginn die allgemeine Intelligenz noch ein guter Prädiktor der mathematischen Kompetenz ist, was Wolfgang Schneider sehr schön in einem Längsschnitt zeigen konnte, geht im Laufe der Grundschulzeit die prädiktive Bedeutung der kognitiven Grundfähigkeit zurück, wenn das Wissen erworben ist, während die Vorhersagekraft des Vorwissens zunimmt. Weinert hat einmal pointiert gesagt, dass der Einsatz von allgemeinen kognitiven Fähigkeiten eine Notfallreaktion der menschlichen Natur sei, die dann erforderlich werde, wenn das zur Problemlösung notwendige Wissen fehle. Also die Faulpelze profitieren von ihrer Intelligenz. Niveau und Qualität des Vorwissens entscheiden über die Schnelligkeit, Leichtigkeit und die Güte eines Weiterlernens. Der Lernerfolg in der Schule ist also nicht nur abhängig von der Qualität und Attraktivität der Lerngelegenheiten, sondern mindestens ebenso von den individuellen Nutzungsvoraussetzungen. Dies führt zu unterschiedlichen, vorwissensabhängigen Lernraten, die auch als individueller Matthäus-Effekt beschrieben werden. Wer hat, dem gibt, wird gegeben. Dies mag ungerecht sein, aber es ist nicht änderbar, solange wir mit unterschiedlichen Ausprägungen geboren werden und in unterschiedlichen sozialen Umwelten aufwachsen. Diese Leistungsspreizung ist umso ausgeprägter, je besser es der Schule gelingt, innerhalb eines einheitlichen Zeitbudgets individuell optimal zu fördern. Steigende Leistungsheterogenität ist also, solange man die Verfügbarkeit der Unterrichtszeit für alle konstant hält, Ergebnis erfolgreichen Unterrichts. Es gibt nun nur sehr wenige Untersuchungen, die zeigen, worauf diese Spreizung, Leistungsspreizung zurückzuführen ist, außer auf unterschiedliches Vorwissen. Ups. Im Wesentlichen könnte man eine Leistungsentwicklung, die sich nach Schulformen so differenziert darstellt wie hier, also das ist die Leistungsentwicklung in Mathematik für das Gymnasium, für die Realschule, für die Gesamtschule und für die Hauptschule. Und zwar bei Schülerinnen und Schülern, die in der siebten Jahrgangsstufe die gleichen Ausgangsleistungen hatten, die gleiche Intelligenz und die gleiche Sozialschicht hatten. Also wenn man vor der Entscheidung tritt, schicken wir den einen Schüler auf das Gymnasium, den anderen auf die Hauptschule, dann ist die Differenz, etwa oder sagen wir zwischen Gymnasium und Realschule, dann beträgt die Differenz nach vier Jahren Schulzeit eine Dreiviertel Standardabweichung, eine Differenz, die vorher null war. Wie kommt es, dass die Schulformen, obwohl sie eigentlich das Programm haben, jedes Kind optimal zu fördern, so unterschiedliche akademische Effekte haben? Es gibt drei Antworten darauf. Die erste Antwort, der Matthäus-Effekt. Einfach, die Schüler und Schülerinnen am Gymnasium sind positiv ausgelesen, sie lernen schneller. Der zweite Effekt ist, es liegt an der sozialen und intellektuellen Zusammensetzung der Schulformen. Lehrer reagieren adaptiv auf die Veränderung der sozialen und kognitiven Zusammensetzung der Schüler. Und wenn das Niveau sinkt oder die Streuung steigt, dann reagieren Lehrer in der Regel mit einer Verlangsamung des Unterrichtstempos, einer höheren Maße an Wiederholungstätigkeit und einer engeren Führung des Unterrichts. Es gibt geringere kognitive Selbstständigkeit. Und schließlich könnte es darauf zurückzuführen sein, dass die Schulformen immer noch ganz unterschiedliche akademische Programme haben, in unterschiedlicher Lehrerbildung begründet sind und dass die Lehrkräfte der Schulformen ganz unterschiedliche Perspektiven für ihre Schüler im Auge haben, wenn sie den Unterricht betreiben. Alles drei stimmt. Hier ist, so gut es geht, der Effekt der individuellen Lernraten ausgeschaltet. Das gelingt nicht vollständig, man kann es noch etwas besser machen, aber das ist eine methodische Quisquilie. Hier kann man davon ausgehen, dass diese Schüler sind, die ähnlich lernen in der siebten Jahrgangsstufe, ähnliche Lernraten haben und trotzdem ganz unterschiedliche Leistungsentwicklungen zu verzeichnen. Es bleiben also zwei Erklärungsmöglichkeiten, die Komposition, die durch die Verteilung auf die Schulformen bedingt ist, und der Unterricht selbst, der institutionelle Einfluss. Beides trifft zu. Die intellektuelle Zusammensetzung ist ein wichtiger Prädiktor für die Leistungsentwicklung, das heißt die Komposition der Schulen. Und zwar ist es nicht die soziale Komposition, die häufig angenommen wird, sondern es ist das Niveau des Vorwissens und die Heterogenität des Vorwissens, die für die Leistungsentwicklung und dann auch für den Unterricht verantwortlich sind. Und der zweite Grund ist tatsächlich unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Qualifikationen der Lehrkräfte. Wir haben in einer neuen Untersuchung im PISA 2003 im Längsschnitt zeigen können, dass es immense Wissensunterschiede in dem unterrichteten Fach und immense Unterschiede in dem pädagogischen Fachwissen gibt, also das Wissen, was notwendig ist, um ein Fach wirklich lernbar zu machen. Also das Kleingeld, über das jeder Lehrer verfügt und was wir in der Regel als Fachdidaktik bezeichnen. Immense Unterschiede in Abhängigkeit von der Ausbildung der Lehrkräfte. Und die Gymnasiallehrer haben entgegen aller unserer Ausgangshypothesen nicht nur das bessere Fachwissen, sondern auch das größere Repertoire an pädagogischen Handlungsmöglichkeiten im Fach. Und dieses beide Gründe, Komposition und Institution Lehrerausbildung, sind die Erklärung dafür, dass das dass der Fächer der Leistung über die Zeit aufgibt. Und dieses hat eine ganz unangenehme Nebenfolge. Es führt nämlich dazu, dass in Verbindung mit der sozial ungleichen Verteilung auf die Schulformen und der Tatsache, dass die Schulformen differenzielle Lernmilieus darstellen, führt das dazu, dass wir weltweit die größten Disparitäten des Kompetenzerwerbs, sozialen Disparitäten des Kompetenzerwerbs haben. Der Zusammenhang, also die Veränderung, wenn sich der Sozialstatus etwa um eine Standardabweichung verändert, dann verändert sich in Deutschland, ich nehme mal hier Nordrhein-Westfalen als Beispiel, die Leistung um 45 Punkte, das ist mehr als ein Schuljahr. Das heißt, eine Standardabweichung, Unterschied in der sozialen Hierarchie, bedeutet bei gleicher Klasse ein Jahr Rückstand in Leistung. Und dies ist in keinem anderen OECD-Staat vergleichbar anzutreffen. Weder im Vereinigten Königreich, was traditionell als sehr disparitätsbetontes Land gilt, aber auch nicht in den USA. Das heißt, wir sind wirklich Weltmeister im Erzeugen sozialer Disparitäten im Hinblick auf den Kompetenzerwerb durch diese unangenehme Mischung von Verteilung auf Schulformen und differenzielle Lernmilieus. Obwohl, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, die Korrelationen zwischen Sozialschicht und Leistung gar nicht so dramatisch anders aussehen im Vergleich zwischen Grundschule und Sekundarstufe 1. Erinnern Sie sich noch? Das ging von 31, stieg dann auf 39 an. Das heißt, die Determination wird nicht viel stärker. Aber deskriptiv, der Fächer, die Leistungsstreuung geht auf und sie erzeugt dann tatsächlich für große Leistungsunterschiede zwischen den sozialen Gruppen. Ein sehr unangenehmer Mechanismus, den man in der einzelnen Schule praktisch nicht in die Hand bekommt. Sehr schwer zu beeinflussen, langfristiger Effekt. Und hier muss man nochmal systematisch darüber nachdenken, wie man damit umgeht. So, jetzt will ich ganz knapp noch etwas zur Motivationsentwicklung sagen. Ich glaube, dass die Sorge um die Lernbegeisterung, die Neugier, die intellektuelle Neugier der Kinder für die Eltern der Hauptgrund ist, die Kinder verspätet einzuschulen. Die Schule tötet jedes Interesse. Und wer 13 Jahre lang die Schule besucht hat, weiß, dass es auch in vielen Fächern wirklich todtraurig und langweilig war. Dies ist ein ganz erstaunlich robuster empirischer Befund. Schüler verlieren spätestens in der Sekundarstufe 1 systematisch und kontinuierlich das Interesse an Unterrichtsfächern und Unterrichtsgegenständen. Das findet man in zig Untersuchungen immer wieder bestätigt. Ich zeige Ihnen das mal hier. Das ist unsere Längsschnittstudie wieder aus den 90er Jahren. Das ist die Leistungsentwicklung für Biologie von der 7. bis zum Ende der 10. Jahrgangsstufe. Starker Abfall in der 7. Jahrgangsstufe, dann fädelt sich das so aus bis zur 10. Jahrgangsstufe. Physik beginnt in der 7. Jahrgangsstufe und sofort geht das Interesse nach unten. Für Englisch und Mathematik der parallele Verlauf nur auf höherem Niveau. Die beiden Fächer sind offensichtlich interessanter als Biologie und Physik. Ich will über die etwas theoretischen Ausführungen zu dem Interessekonstrukt hier überspringen. Faktoren, die Interessenentwicklung beeinflussen, das wissen wir aus empirischen Untersuchungen, sind individuelle Kompetenzerfahrung. Man verliert das Interesse in allen den Bereichen, wo man nichts dazulernt. Also wer vor seinem Klavier sitzt und immer wieder über dasselbe Stück stolpert, der wird dann irgendwann aufhören, oder wer die Geige nach einem Jahr nicht stimmen kann, wird sie aus der Hand legen. Das Zweite, die Erfahrung der persönlichen Verursachung und Autonomie. Man muss sich den Lernfortschritt selbst zurechnen können. Er muss sagen, ich bin verantwortlich. Das steigt das Interesse. Und schließlich die Erfahrung der sozialen Einbindung, mindestens in dem Sinne, dass man in Umwelten, auch nur in Umwelten Interesse gewinnt, die Intellektualität und das Engagement für das Fach und für die Sache auch stützen und wertschätzen. Das heißt, dort, wo man diese doppelbödige Moral hat, ich selbst bin völlig desinteressiert, aber ich habe gute Leistungen, weil sie mir einfach zufallen, das ist eine ausgesprochen schlechte Umgebung für die Interessenentwicklung. Dies wäre ein Modell für die Interessenentwicklung, Kompetenzerfahrung, je mehr ich dazu lerne in einem Fach, je stärker wird mein Interesse, je autonomer ich mich fühle, je stärker wird mein individuelles Interesse und ich bin in einer Umwelt, die das auch wertschätzt, die Dicke der Pfeile zeigt, die Vorhersage, die postulierte Vorhersagekraft hat. In allen drei Bereichen könnte man sagen, die Schule hat möglicherweise Defizite und dies wird auch behauptet. Es gibt 4 konkurrierende Erklärungen für den Interessenabfall. Der erste, und das ist der weit verbreitetste, der kommt im Wesentlichen aus der Naturwissenschaftsdidaktik. Unterricht, der wenig Kompetenzerfahrung vermittelt und Gegenstände geringer persönlicher Bedeutung behandelt, wirkt interessetötend. Die Langweiligkeit des Unterrichts. Zweite Erklärung, Interesse an bildungsfernen Freizeitaktivitäten, die mit der Schule um Zeit und psychische Ressourcen konkurrieren, führen dazu, dass das Interesse an schulischen Lerngegenständen zurückgeht. Das ist das, worüber die Lehrkräfte am meisten klagen. Das heißt, er hat jetzt den Führerschein gemacht, fährt Motorrad, die Schule ist out. Oder Fußball, wie heute. Drittens, Prävalenz von Entwicklungsaufgaben, die mit schulischen Normen und Erwartungen konfligieren. Also die erste Freundin, die Berufsorientierung, die Anerkennung in der Peergruppe. Das alles kostet Kraft und Zeit und zieht möglicherweise Zeit vom schulischen Lernen ab. Und das sind Entwicklungsaufgaben, die besonders prävalent in der mittleren Schulzeit sind. Und schließlich ein Mismatch zwischen wachsendem Bedürfnis nach Autonomie und einer restriktiven Schulumwelt. Ich will die Ergebnisse, soweit man sie hat überhaupt, vorwegnehmen. Punkt 4 ist am besten untersucht. Dies ist tatsächlich der Fall. Jackie Eccles hat eine ganze Reihe von Untersuchungen vorgelegt, wo sie zeigen könnte, dass tatsächlich, wenn die Kinder älter werden, die restriktive Umwelt der Sekundarschule interessenmindernd wirkt, weil es an Entfaltungsmöglichkeiten führt. Eins, das will ich Ihnen zeigen. Also der in Deutschland am weit verbreiteste Hypothese, es liegt am Unterricht. Hier schauen Sie sich an, dies ist die Entwicklung des Biologieinteresses mit und ohne Biologieunterricht. Wir haben ein natürliches Experiment in verschiedenen Bundesländern, wo in einem Jahr der Biologieunterricht ausgesetzt wurde und wir vergleichen jetzt die Interessenentwicklung über die Zeit. Sie sehen die beiden durchgehenden Linien, das sind Jungen und Mädchen, Interessenentwicklung von Jungen und Mädchen über die ein Schuljahr. Sie sehen, die Mädchen sind in Biologie etwas interessierter, aber es geht bei beiden gleichmäßig abwärts. Und die gestrichelten Linien sind die Interessenentwicklung in den Ländern, in dem Land, wo es gar keinen Biologieunterricht gibt. Und der Interessenabfall ist völlig parallel. Das heißt, dieses Argument, es liegt am Unterricht, scheint das schlechteste Argument zu sein. Es muss offenbar an anderen Punkten liegen. Nochmal zurück, Interesse an bildungsfernen Freizeitaktivitäten und Prävalenz von Entwicklungsaufgaben. Wir haben dies bei uns am Institut versucht zu überprüfen im Rahmen einer Dissertation. Die Prüfung ging in beiden Fällen negativ aus. Offenbar sind Freizeit und Schule kompartmentalisierte Bereiche im Leben eines Jugendlichen, die wenig miteinander zu tun haben. Und die Ressourcen sind in beiden Bereichen ausreichend, um Schule und Freizeit genügend zu bedienen. Das mag in einzelnen Extremfällen nicht mehr kompatibel sein, aber insgesamt bekommen das die Jugendlichen erstaunlicherweise gut hin. Sie leben ihre Freizeit, sie bewältigen ihre Entwicklungsaufgaben und die Schule besorgen sie als eigenes System, was relativ abgeschottet ist von den anderen. Woran liegt es dann? Nicht am Unterricht, nur am Mismatch? Die Mismatch-Hypothese hat Erklärungsgrenzen. Sie kann zum Beispiel folgenden Tatbestand nicht erklären. Hier sehen Sie das Kursniveau der gymnasialen Oberstufe abgetragen, also die dunkle Linie ist die Leistung, die Interessenentwicklung in Mathematik für Schüler, die die Leistungskurs in der Oberstufe gewählt haben. Und die rote Linie ist die Interessenentwicklung für die Schüler, die Mathematik am liebsten abgewählt hätten, aber dann sich mit dem Grundkurs begnügt haben. Und Sie sehen, für die Leistungskursentwickler gibt es überhaupt keinen Interessenabfall. Der Interessenabfall ist nicht universell, sondern er bleibt stabil und das Interesse steigt sogar noch an. Und das sind immerhin 25% der Altersgruppe am Gymnasium, die den Leistungskurs wählen. Und Sie sehen in der gelben Linie den aggregierten Pfad über alle hinweg. Offensichtlich gibt es differenzielle Entwicklungen, die bei der Betrachtung aggregierter Verläufe verdeckt werden. Herbert Marsh, ein Australier, der jetzt in Oxford ist, hat eine sehr schöne Theorie des Vergleichs entwickelt, das internal Frame of Reference Model, also eine Kombination von sozialen und dimensionalen Vergleichen. Und er hat die Theorie aufgestellt und auch sehr gut belegt, dass das domänenspezifische akademische Selbstkonzept, also mein Vertrauen in mich selbst über die Leistungsfähigkeit in einem Gebiet, im Wesentlichen durch zwei Vergleichsprozesse bestimmt wird. Einmal im sozialen Vergleich, ich vergleiche mich mit den anderen. Wenn ich besser bin als die anderen, steigt mein Selbstkonzept. Aber auch durch intraindividuelle Vergleiche, ich vergleiche meine Leistung in Mathematik mit meinen Englischleistungen. Und wenn ich in meinen Mathematikleistungen schlechter bin als in Englisch, dann sinkt mein Selbstkonzept trotz der sozialen Vergleiche in Mathematik und mein Englisch-Selbstkonzept steigt. Wir haben also zwei differenzielle Vergleichsprozesse und er zeigt dieses sehr schön. Das sind die Hypothesen. Sprachliche Leistung und mathematische Leistung, das ist der soziale Vergleich, sind hoch korreliert, auch in der Mittelstufe. Verbales Selbstkonzept und mathematisches Selbstkonzept haben eine Nullkorrelation. Das ist ganz erstaunlich. Und diese Veränderung der Korrelation wird erklärt durch negative Einflüsse, infolge des dimensionalen Vergleiches, also die sprachliche Leistung. Wenn ich dort gut bin, sinkt mein mathematisches Selbstkonzept. Wenn ich in Mathematik gut bin, sinkt mein verbales Selbstkonzept. Voraussetzung ist, dass die Leistungen überhaupt different sind. Und wir erweitern dieses Modell für die Interessenentwicklung. Wir haben hier als sozialen Vergleich nehmen wir das Selbstkonzept in Klasse 7. Wir haben das in Mathematik, M und E in Englisch. Und wir fügen hinzu das Interesse. Und die Hypothese ist, dass ich diese gleiche Differenzierung der intraindividuellen Vergleiche auch für die Interessenentwicklung nachweisen lässt. Das ist das, was zu erwarten ist. Bei hohem Selbstkonzept steigt mein Interesse. Das ist mit der Theorie vereinbar, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Interessenentwicklung hängt vom Kompetenzerleben ab. Und dieses sind die Effekte des dimensionalen Vergleiches. Bei einem hohen Selbstkonzept in Mathematik sollten mein Englischinteresse in den 4 Jahren nach unten gehen. Und bei einem hohen Selbstkonzept in Englisch sollte mein Mathematikinteresse infolge des intraindividuellen Vergleiches sinken. Dies ist tatsächlich der Fall. Was bedeutet dies? Dies hat immense Konsequenzen zur Entlastung der Schule, aber auch zur Herausforderung und Belastung der Lehrkräfte. Die erste Schlussfolgerung, die man hier ziehen kann, ist, der Prozess der Interessendifferenzierung, den ich Ihnen eben vorgestellt habe. Man investiert seine Ressourcen in den Bereichen, in denen man gut ist, und man zieht die Ressourcen ab, in den Bereichen, wo man weniger gut ist, selbst wenn man dort noch ausreichend gut ist. Probleme haben bei diesem Prozess der Entwicklungsdifferenzierung die Personen, die in allen Bereichen entweder überall gut sind, die sich nicht entscheiden können, die dann später möglicherweise auch den Sack nie zubinden und viele Dinge gleichzeitig betreiben, und die Schüler, die in allen Bereichen schlecht sind und keine Differenzierung haben. Sie werden auch in keinem Bereich Interessen entwickeln. Der Prozess der Interessendifferenzierung, den man auch als selektive Optimierung bezeichnen kann. Und dies ist eine mächtige Entwicklungsdynamik, führt zwangsläufig zu einem Abfall des mittleren Interesses in der Alterskohorte in praktisch allen Schulfächern. Und zwar deshalb, weil man interessiert ist immer nur in wenigen Bereichen, aber weniger interessiert ist in vielen Bereichen. Und dies führt notwendigerweise zu einem Abfall des aggregierten mittleren Interessenniveaus. Zweite Schlussfolgerung. Schlussfolgerungen über individuelle Entwicklung anhand aggregierter Daten, wie das auch in der Psychologie und in der Erziehungswissenschaft noch mehr üblich ist, führen sehr häufig und in diesem Fall ganz offensichtlich zu einem ökologischen Fehlschluss und inadäquaten Erklärungsmodellen. Wir dürfen nicht auf die aggregierten Mittelwerte gucken, sondern wir müssen sie aufbrechen und die individuellen Entwicklungsprozesse anschauen. Schlussfolgerung 2 auf individueller Ebene. Wenn Schüler die Wahl haben, treffen sie kompetenz- und interessenbasierte Entscheidungen, wie psychologische Erwartungswertmodelle vorhersagen. Die selektive Optimierung wird auf individueller Ebene verstärkt, wie wir in den Kurswahlen gesehen haben. Sie wählen Kurse dann, wenn sie interessiert sind. Im Falle von nicht abwählbaren Pflichtfächern, und dies ist in der deutschen Schule, in der Mittelstufe fast überall der Fall, und ich glaube, wir haben gute Gründe dafür, Fächer nicht abwählbar zu machen. Nehmen kompensatorische Anstrengungen mit abnehmendem Interesse zu. Schüler entwickeln extrinsisch motivierte Strategien, um die Mindeststandards ihrer eigenen Entwicklungsziele zu erreichen. Und das Mindestziel, das Schüler haben, also zum Beispiel im Gymnasium, ist versetzt zu werden oder das Abitur zu schaffen. Und solche extrinsischen Strategien sind, man schreibt ab. Oder man macht die Hausaufgaben morgens und von einem besseren Schüler. Man setzt sich klug neben Nachbarn. Oder man strengt sich tatsächlich so weit an, weil man weiß, dass es instrumentell wichtig ist, auch wenn es keinen Spaß macht. Schlussfolgerung 2 auf institutioneller Ebene. Im Falle von Pflichtfächern verändern sich die Unterrichtsbedingungen im Laufe der Sekundarschulzeit. Und zwar in jeder Klasse und in jedem Fach. Als Ergebnis erfolgreicher individueller Entwicklung. Und solche Interessendifferenzierung ist ein erfolgreicher Entwicklungsprozess. Schüler und Schülerinnen, denen dieses nicht gelingt, ihre Interessen zu finden, werden über kurz oder lang Schwierigkeiten haben. Als Ergebnis erfolgreicher individueller Entwicklung sinkt das mittlere Interesse in jeder Klasse mit zunehmendem Alter, während die Variabilität des Interesses in der gleichen Lerngruppe steigt. Das heißt, die Lehrer können sich nicht auf generelle Neugier ihrer Schüler verlassen. Die Lehrkräfte haben recht, wenn sie sagen, das Interesse sinkt mit zunehmendem Alter. Das ist tatsächlich der Fall. Das heißt, das Unterrichten wird schwieriger, die Variabilität der Interessiertheit steigt und das mittlere Interesse sinkt. Lehrer können aber aus dieser Situation nicht heraus. Sie haben ein Pflichtfach zu unterrichten. Und das heißt, die Bedeutung des situationalen Interesses, das in der täglichen Unterrichtsarbeit immer wieder neu geweckt werden muss, steigt. Unter entwicklungspsychologischer Perspektive ist es unangemessen, auch von Lehrerseite her, generalisiertes individuelles Interesse und intrinsische Motivation von allen Schülern zu erwarten. Dies ist eine Erwartung, die nur enttäuscht werden kann, und zwar deshalb schon, weil die entwicklungspsychologische Logik für die Differenzierung spricht. Für die Erfahrung von Kompetenz und Relevanz ist aber ein Mindestniveau situationalen Interesses notwendig. Diese Erfahrung sind die Voraussetzung für die Verbesserung auch dispositionalen Interesses, wenn dies denn gelingt. Das heißt, die Lehrkräfte haben tatsächlich die Aufgabe, die mit zunehmendem Alter schwieriger wird, eine genügende, hinreichende Ausgangsmotivation für eine Unterrichtseinheit zu finden. Und diese Motivation wird sich überhaupt nur stabilisieren, wenn die Unterrichtseinheit zu einem Kompetenzerleben, zu einem Autonomieerleben und zu sozialen Gefühl der Einbindung in einer intellektuellen Lerngruppe führt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.